Die Gastronomienanzahl wächst jeden Tag. Wir sind jetzt bei 150 Gastronomien, haben über 2500 Gutscheine verkauft und das sind über 51.000 Euro innerhalb von 14 Tagen.
Herzlich willkommen bei Dann sehen wir uns in Bielefeld, dem Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und heute gibt es eine Premiere. Ich bin nämlich erstmals nicht bei meinem Gesprächspartner vor Ort. Stattdessen nehmen wir hier online auf und ja, mein Gesprächspartner heute macht das, was wahrscheinlich viele gern tun würden, zumindest normalerweise. Er führt nämlich eine Brauerei und jetzt gerade ist er aber vor allem mit From OWL with Love beschäftigt. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sag doch mal ein bisschen was zu dir, Mike.
Ja, sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt über diese neue Erfahrung. Ich war auch noch nie in einem Podcast, von daher spannend. Ja, ich bin Mike, bin Gründer der Ravensberger Brauerei aus Bielefeld und ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, vertreiben wir uns gerade ja diese schwere Zeit mit dem Projekt From OWL with Love und genau.
Sag mal noch ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Was hast du vorher gemacht, bevor du eine Brauerei gegründet hast?
Ja klar, also ich bin 31 Jahre, bin stolzer Vater eines zweijährigen Sohnes, lebe seit meiner Geburt in Bielefeld, habe nach der Schule irgendwann, nachdem ich mal mein Abi nachgeholt habe und im Studium gemerkt habe, dass ich keine Lust mehr auf auswendig lernen und wiedergeben hatte, angefangen eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann zu machen. Das lag relativ nah, weil meine Eltern einen kleinen Getränkefachhandel haben und dort hatte ich dann schon, ja, seitdem ich 12 oder sowas war, immer mit Getränken zu tun. Mhm. Und ja, mit den Jahren hat sich auch eine Leidenschaft fürs Bier trinken erstmal natürlich entwickelt und daraus dann ja irgendwann zum Bier brauen. Habe damit halt während meiner Ausbildung angefangen, das für mich kennenzulernen, die Welt der Biere zu entdecken, welche unfassbare Möglichkeiten es beim Bierbrauen gibt. Und ja, seitdem liebe ich das.
Ja, cool. Ich gehe gleich noch ein bisschen auf das Thema genauer ein. Aber vielleicht sagst du noch mal ein paar Sätze erstmal zu eurer aktuellen Kampagne oder Projekt oder was ist es eigentlich genau?
Ja, also theoretisch, da hole ich mal ein bisschen aus, damit man das vielleicht mal versteht. Wir als Brauerei haben natürlich auch Gastronomiekunden und aus Kunden werden ja auch oft Freundschaften und da haben wir halt hautnah gesehen, dass die von den einen auf den anderen Tag keinerlei Einnahmen mehr hatten und natürlich dann sofort um Existenzen gekämpft haben. Uns ist bewusst, dass es natürlich viele Branchen gibt, die gerade davon betroffen sind von der Corona-Krise. Letztendlich ist es bei der Gastronomie das Besondere, dass einfach nichts mehr da möglich ist bei den meisten und man kein kleines Konzept noch fahren kann oder wenn dann halt so auf Sparflamme, dass das natürlich die Kosten nicht deckt. Und ich hatte dann eines Abends mit Philipp von Limoment FIFA online gespielt. Wir spielen da manchmal abends nach ja anstrengenden Tagen bei einem leckeren Gerstensaft 2-2 online und da hatten wir die Idee und diskutiert und dann gemerkt, ja, das hat Substanz und haben uns dann direkt dran gesetzt abends noch. Die Idee dahinter war einfach, dass wir eine Plattform schaffen. Natürlich, manche Leute verkaufen auch oder manche Gastronomen können auch Gutscheine schon verkaufen, aber die Leute sollen natürlich nicht mehr vor die Haustür gehen und damit hat sich das für die meisten Gastronomen erledigt gehabt und dann haben wir gesagt, wir bauen eine Plattform, wo alle drauf können, alle Gastronomen drauf können, die möchten und werden dann für die Gutscheine verkaufen und den Erlös sofort 1:1 den Gutschreiben gutschreiben, damit da eine Soforthilfe ja kommt. Dass staatliche Hilfen kommen müssen, ist klar, aber bis dahin muss man es ja auch erstmal als Gastronom geschafft haben. Ja. Und das war einfach die einfache Idee dahinter, dass die Leute ihre Lieblingsgastronomie unterstützen können, indem sie da jetzt einen Gutschein kaufen, den sie dann irgendwann mal einlösen. Und der Gastronom das Geld bekommt und ein bisschen Hilfe dadurch bekommt was daraus jetzt wurde, hat uns selber natürlich sehr überrascht. Es ist halt auch keine Kampagne oder sonst was. Es ist halt mit Limoment ein gemeinsames Projekt. Wir arbeiten da komplett miteinander jederzeit dran. Unsere Leute haben natürlich gerade auch nicht mehr so viel zu tun in so einer Phase. Und da haben wir jetzt eine wunderbare Aufgabe bekommen, die einfach auch einen selber fürs Gemüt, dass man irgendwie helfen darf und dass man nicht nur zu Hause sitzt und denkt, oh Gott, sondern eigentlich ganz oft oh Gott denkt, aber im ganz positiven Sinne. Und das ist echt wunderschön, ne?
Ja, also erstmal Daumen hoch. Das habt ihr dann ganz Startup-mäßig gemacht, also abends die Idee und morgens stand die Website, oder wie lief das so?
Ganz so schnell nicht. Natürlich mussten wir erstmal ganz kurz durchdenken, welche Prozesse sind da überhaupt für notwendig. Wir kommen ja alle nicht aus der IT, haben noch nie irgendwie eine Plattform gebaut und haben dann einfach gedacht, es geht eigentlich nur um Geschwindigkeit jetzt. Wir haben keine Zeit und haben dann überlegt, eine Website jetzt irgendwie mit irgendjemandem zu bauen, dauert endlos lange. Lass uns einfach Jimdo so ein Baukastensystem nehmen. Da gibt es einen integrierten Shop und damit anfangen. Und Janosch Bruder hatte irgendwie mal bei Jimdo auch gearbeitet und dann hatte er den Gründer angerufen und hat das erklärt. Der hat uns direkt über 2 Jahre alle Premium-Accounts da komplett kostenlos zur Verfügung jetzt gestellt. Ja, richtig stark. Das war ein Mini-Telefonat, wirklich super stark. Und dann hatten wir halt sozusagen die Struktur und dann haben wir uns einfach dran gesetzt, wirklich Tag und Nacht, und haben einfach nur eingepflegt, natürlich auch Texte entwickelt, überlegt, wie dieses Shopsystem funktionieren kann, welche Gutscheine müssen angeboten werden, wie ist die Abwicklung, dann auch natürlich mit PayPal auseinandergesetzt und dann jetzt mit Sofortüberweisung, also einfach ganz viel Neuland auch für uns. Wir sind ja eher so im Bereich Haptik unterwegs, was zum Anfassen, da irgendwelche schönen Produkte zu haben. Aber das war so viel. Also wir haben super viel jetzt schon gelernt tatsächlich. Und dann, wie du es gerade schon gesagt hast, Tag und Nacht nichts anderes mehr gemacht. Und dann innerhalb von irgendwie 3 Tagen diese Plattform zusammengeschustert und online gestellt. Dann auch noch mal im Nachhinein natürlich viele Prozesse verbessern müssen. Das war aber auch klar. Aber jetzt haben wir es einfach komplett unter Kontrolle und sind auch sehr stolz darauf.
Der Janosch, den du erwähnt hast, ist ja einer der Gründer von Limoment oder einer, oder?
Genau. Ja,
genau. Vielleicht einmal für die Hörer. Ja, gute Sache. Und das nimmt jetzt im Moment auch so den Großteil eurer Arbeitszeit ein, wahrscheinlich, ne?
Absolut. Also, wie gesagt, wir sind natürlich auch von der Krise mehr oder weniger stark auch betroffen. Also beide Unternehmen haben relativ schnell entschieden, dass wir keine Personalstellen abbauen wollen. Die Leute müssen ja auch irgendwie weiter ihre Miete bezahlen und solange wir uns das irgendwie leisten können, soll das halt genauso weiterlaufen. Da kann ich auch jetzt für beide Unternehmen sprechen. Wir sitzen ja in einem Bürogebäude, sind jeden Tag zusammen, sehr eng vernetzt und sind auch nicht Geschäftspartner, sondern eher Freunde, die miteinander arbeiten dürfen. Und deswegen kann ich deshalb, wie gesagt, auch für uns beide sprechen. Letztendlich haben wir jetzt Kapazitäten, unsere Mitarbeiter, und dann haben wir gesagt, dann stecken wir jetzt unser ganzes Herzblut da in dieses Projekt, und das übernimmt gerade wirklich so, ich würde sagen, 80-90% der Arbeitszeit ein, und genau.
Wie sind denn so die aktuellen Zahlen? Also machen das schon jetzt alle Gastronomen mit und so, oder wie ist das jetzt im Moment so? Also vielleicht einmal für die Hörer, heute ist Freitag der 3.4., damit das von den Zahlen her passt.
Ja, genau. Also die Gastronomienanzahl wächst jeden Tag. Wir sind jetzt bei 150 Gastronomien, haben über 2.500 Gutscheine verkauft und das sind über 51.000 Euro innerhalb von 14 Tagen. Und es ist einfach sehr viel Entwicklung da drinnen jetzt auch gerade. Es ist permanent, überlegt man, wie man noch mehr helfen kann. Und wir können einfach an der Stelle auch jetzt verraten, dass wir das auch öffnen werden für andere Branchen, damit allen geholfen werden kann. Sitzen halt täglich dran.
Wie kann man denn, wenn man eure Seite jetzt cool findet oder die ganze Sache cool findet, wie kann man euch denn unterstützen? Kann man einfach sagen, ey, ich will irgendwie mitmachen, also jetzt als ganz normaler Nicht-Gastronom oder so, oder wie geht das? Oder kauft man am besten einfach Gutscheine?
Ja, also natürlich erstmal hilft es immer, wenn Leute drüber reden, das vielleicht auch weiterempfehlen oder sagen, ey, ich möchte das mal bei meinem Social Media Account teilen, um darauf aufmerksam zu machen. Es ist ja mittlerweile so, dass ja unfassbar viele Organisationen oder Hilfestellungen aus dem Boden gestampft werden. Das ist ja herausragend und natürlich freuen wir uns, wenn den hiesigen Gastronomen geholfen wird. Das Zweite, was man natürlich tun kann, ist, einen Gutschein zu erwerben für seine Lieblingsgastronomie. Jetzt ist Ostern bald, vielleicht auch verschenken oder so. Den Gastronomen ist damit auf jeden Fall wirklich sehr geholfen. Man kann es immer nicht so richtig einschätzen. Bei 2.500 Gutscheinen und 51.000 Euro, was bleibt da für den einzelnen Gastronomen über? Und ich kann aber einfach auch sagen, dass manche da auch wirklich über 2.000 Euro in 2 Wochen bekommen haben und das rettet den wirklich erstmal durch den Monat. Mhm. Und das hilft natürlich enorm. Und gleichzeitig wurde uns auch mitgeteilt, dass bei Fruchtalarm, die ja krebskranke Kinder im Krankenhaus besuchen und dort mit einer Saftbar Shakes zurichten für die Kinder und die haben jetzt auf einmal auch keine Spenden mehr durch diese Krise und deswegen haben wir gesagt, okay, wir verkaufen jetzt noch From OBL with Love T-Shirts, wo wir dann an Fruchtalarm und an die Corona-Hilfe Bielefeld den gesamten Erlös spenden, einfach um da auch nochmal ein bisschen was geben zu können und ja, das sind eigentlich die Möglichkeiten, wie man auf der Plattform aktiv werden kann.
Ja, vielen Dank erstmal. Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über dein eigentliches Business, die Ravensberger Brauerei. Sag vielleicht erst ein paar Sätze zu euch. Was macht ihr für Bier? Wie viel Bier macht ihr so im Jahr? Wie viele Leute sind beteiligt, also auch als Mitarbeiter? Wo kann man euer Bier kaufen und so weiter?
Ja, die Ravensberger Brauerei habe ich im Nebenerwerb 2016 gegründet, während meiner Ausbildungszeit. Dort habe ich am Anfang einfach einmal in der Woche so ein kleines Stübchen aufgemacht, wo die Leute wie früher beim Milchbauern vorbeikommen konnten und dann direkt vom Fass sich Bier zapfen konnten, was sie dann halt mit nach Hause genommen haben, in Karaffen oder sonst was. So ist das halt langsam angefangen da und wir haben ja hier die unglaubliche Situation, dass wir in Bielefeld seit über 100 Jahren keine eigene Brauerei haben und dementsprechend gut wurde das angenommen und ist dann halt ganz gut angelaufen und haben dann angefangen, das Bier in Flaschen zu vertreiben in den Supermärkten hier, haben dann auch 1-2 Gastronomien beliefert, habe das mit meiner Familie halt hauptsächlich gemacht alles. Mittlerweile sind neben mir noch, ich würde jetzt mal sagen, 4,5 Angestellte da, die meisten davon Werkstudenten und Teilzeitkräfte. Ist halt noch eine ganz kleine Brauerei auf dem Weg, in Bielefeld eine eigene Brauerei zu bauen. Und wir haben halt den Fokus darauf gelegt, dass wir hochwertige Biere, kreative Biere brauen möchten, die nicht über den Preis verkauft werden, sondern über den Geschmack, über die Qualität und natürlich auch über die Regionalität, dass wir versuchen, unser Malz, unseren Hopfen so regional wie eben möglich einzukaufen. Das ist natürlich auch begrenzt da die Möglichkeiten, aber das endet halt auch nicht nur bei den Rohstoffen, das zieht sich hin bei den Viererträgerpappen. Also wir wollen einfach, dass so wenig Kilometer wie möglich irgendein LKW fahren muss für unsere Produkte und das ist einfach da unser Credo und unsere Biere liegen sehr lange in den Tanks, dürfen dort ganz stressfrei gären. Wir müssen nicht da irgendwie viel Druck auf den Tank geben, damit das Bier schnell reif wird und man es wieder rausziehen kann, um wieder aber witzige Mengen von Bier zu verkaufen. Da sind wir noch nicht so drauf angewiesen und gehen halt seit 2016 diesen Weg, hochwertige Biere für Bielefeld und Umgebung zu brauen. Ja, mittlerweile sind wir so in knapp 220 Märkten im Einzelhandel vertreten in Ostwestfalen-Lippe Und natürlich, unser Kerngebiet ist natürlich Bielefeld, selbsterklärend, sind in knapp 40, 45 Gastronomien, achten halt da auch drauf, dass wir halt in guten Häusern vertreten sind oder in schönen, mit schönen Ambiente oder wo man was erleben kann. Uns ist einfach ganz wichtig, dass es auch zu uns immer passt alles und ja, gehen seitdem immer Schritt für Schritt und werden jetzt nächstes Jahr unsere Brauerei zu Ende gebaut haben hier in Bielefeld.
Ja, okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja auch so ein bisschen aus dem Hobby, Nebenerwerb und dann eine genau. richtige Firma geworden. Was waren dann da so die größten Herausforderungen? Ich meine, viele kommen jetzt so aus dem Internetbereich, da baut man dann schnell eine Seite und es geht los, sage ich mal, mit den ersten Punkten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn man eine Brauerei gründet, oder?
Ja, also natürlich muss man erstmal das Bier brauen lernen. Und das habe ich natürlich erstmal über das Hobby gemacht, habe da am Anfang meine Freunde angeladen, auf einen schönen Bierabend, 30 Liter Fass angestochen, dann meine neuen Kreationen irgendwie vorgestellt, Fußball geguckt, eine gute Zeit gehabt. Das Blutlicht selber ist auch eigentlich eine tolle Geschichte. Ich habe an einem Tag ehrlich gesagt auch an meinem allerersten Brautag jemals ein helles Bier, so ein bisschen bayerisch hell brauen wollen und danach einen nordisch herbes Bier. Ein Brauvorgang dauert so an die 7 Stunden, also der reine Brauprozess. Ich hatte mir da vorgenommen, schön eine Nachtschicht einzulegen und hatte mich schon sehr darauf gefreut und dann ging der eine Bottich nicht, das eine Rührwerk nicht. Wir hatten immer mit 200 Liter Pötten da gearbeitet, in kleinsten Mengen halt, und der eine ging nicht. Und dann habe ich halt irgendwie kurzerhand entschieden, ja komm, dann rechne ich das kurz runter und schmeiß einfach beide Rezepte in einen Pott. Und das ist bis heute unverändert das Flutlicht geblieben. Und das ist einfach so aus so einem Zufall heraus. Und einfach sowas vergisst man halt selber dann natürlich auch nicht. Genau, und da habe ich einfach erstmal das Bierbrauen für mich entdeckt. Danach, wie ist das mit den Behörden? Darf jeder Bier brauen? Wie ist das mit der Steuer? Da bin ich dann natürlich zur Handwerkskammer gelaufen und die haben mich da in die Hand genommen und mir ein bisschen was erklärt. Dann natürlich erstmal eine kleine Braustätte finden, wo man auch Bier produzieren kann. Da hatte ich das Glück in der Senne, das Hotel zur Spitze hatte sich irgendwann mal überlegt, wir wollen auch ein eigenes Bier für unsere Gäste brauen und die hatten dann da die Anlage und ich komme aus der Senne und daher kannte man sich halt ein bisschen und dann durfte ich da halt ja meine ersten Schritte gehen und die hatten dann noch so ein kleines Kämmerchen, das war halt dann die Braustube, die ich da halt irgendwie eben angesprochen hatte, wo ich halt ein bisschen Bier dann verkauft habe, wo auch ein paar Leute hinkamen, sich mal hingesetzt haben auf ein Bier und dann kam eigentlich die größte Herausforderung, das aus dem Hobbybereich ein bisschen zu professionalisieren und habe da gemerkt, ich wollte das eigentlich alles mit der Hand abfüllen, ganz liebevoll und habe da mal gemerkt, dass das geht nicht. Das ist einfach ein riesen Zeitfaktor und dann ist das Bier komplett unbehandelt, so dass man für nichts gewährleisten kann für den Endverbraucher und deswegen musste ich den Schritt gehen, entweder bleibe ich so klein und mache das für mich aus dem Hobby heraus oder ich entscheide mich dafür, da weiterzugehen. Und ich wusste eh nicht so richtig, was ich machen möchte in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt und dachte, ach, hier ist doch eine schöne Thematik. Und bin dann einfach mal losgelaufen und bin dann auf die Schlossbrauerei Reda im Kreis Höxter gestoßen und habe da gefragt, ob die für mich mein Bier dort produzieren könnten. Und dann haben die gesagt, ja klar, können wir machen. Und dann bin ich zur Bank gelaufen und brauchte erstmal ein paar Euro, weil aus 100 Litern, die wir immer vorher gebraut haben, mussten dann zwangsläufig so 12.000, 13.000 Liter werden. Mhm. Und dafür brauchte man dann auf einmal ja Leergut und die Rohstoffe und musste den Brauprozess bezahlen. Und ja, bin dann zur Bank gegangen, kleinen Kredit geholt von 25.000 Euro. Damit bin ich gestartet und habe dann die erste Abfüllung dort gemacht und bin dann einfach mal hier durch die Supermärkte gelaufen und habe gefragt, ob das irgendeiner verkaufen möchte. Ja, und dann natürlich auch viel Lehrgeld zwischendurch mal bezahlt. Gleichzeitig auch viele wirklich einprägsame Momente erlebt, das erste Mal eine eigene Visitenkarte abgeben. Sowas vergisst man halt irgendwie auch nicht. Ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was macht ihr denn jetzt eigentlich selbst und was machen Zulieferer, Dienstleister und so weiter?
Also Rohstoffbeschaffung machen wir selbst zum größten Teil. Natürlich die Brauerei. Wir brauen jetzt in der Westheimer Brauerei. Ungefähr 45 Autominuten aus Bielefeld entfernt. Wir sind bei jedem Brauprozess vor Ort. Wir fahren einmal eine Woche dann dahin und probieren das Bier im Tank, zu probieren, wie weit es in der Gärung ist, wie es schmeckt. Und bei der Abfüllung sind wir auch vor Ort und dürfen halt immer nur Zuarbeiten machen aus versicherungstechnischen Gründen dort. Aber wir sind eigentlich bei jedem Prozess und bei jedem Schritt dabei. Mhm. Wir entwickeln natürlich alle Sorten selber, kaufen jetzt nicht, ich sag mal, von irgendeiner anderen Brauerei einfach irgendein Bier ein und kleben da unsere Etiketten drauf, sondern es ist einfach alles selber entwickelt und hergestellt. Und dann die Viererträger packen wir zusammen mit der Brauerei dann vor Ort. Das ist eigentlich immer so ein schöner Tag, wo man sich mittlerweile ja ganz gut kennt und dann jede Flasche einzeln händisch damit in die Träger packt. Also es ist eigentlich sehr viel Handwerk bei uns tatsächlich noch und Vertrieb, also eigentlich alles. Aber letztendlich wird das Bier bei der Westheimer Brauerei gebraut und auch abgefüllt. Bis nächstes Jahr noch natürlich.
Ja, da kommen wir gleich ja auch nochmal zu. Was ich natürlich fragen muss, du bist ja sehr bekannt geworden mit dem Spruch, endlich kein Bier mehr aus Herford. Bist da ja ein kleiner Medienstar geworden, ungewollterweise wahrscheinlich. Ihr musstet dann ja auch schnell das viele Bier loswerden. Erzähl vielleicht nochmal die Geschichte für unsere Hörer, auch wenn das die meisten damals sicher mal gelesen haben.
Ja, es sagen ja tatsächlich heute noch immer mal wieder Leute, dass das ja ein geplanter Medien-Coup und eine Riesenkampagne. Da kann ich nur ganz klar sagen, wenn einer glaubt, der gerade irgendwie 3 Monate am Bierbrauen ist dem dann sowas passiert, da glaube ich, hat keiner die Kompetenz, so eine Kampagne aufzubauen. Mhm. Und wenn, dann müsste ich wahrscheinlich kein Bier mehr brauen, sondern wäre ich ein Werbegenie. Ja. Und mir keine Gedanken mehr machen. Genau, also es war genau in diesem Übergang. Wir haben im Hotel zur Spitze gebraut, in Bielefeld Bielefeld-Senne und haben da Etiketten gestaltet, haben die mit der Hand da drauf geklebt, immer schön mit Nassleim und so alles gemacht. Und dann kam das mit der Schlossbrauerei Reda zustande. Dann habe ich meine Etiketten dahin gebracht, beziehungsweise musste man die nochmal ein bisschen angleichen für deren Agentur, die gedruckt haben. Die Druckdaten waren ja von uns fertig, kurz mal abgeändert auf deren Format und dann ging das los. Und 3 Monate generell überhaupt erst damit zu tun gehabt. Im Februar gegründet, im Mai kam das alles. Vergessen, beziehungsweise nicht gewusst, es wurde ja auch von der Brauerei in der Schlossbrauerei da geprüft, das Etikett, dass dann da Bielefelder Flutlicht drauf stand. Und endlich kein Bier mehr aus Herford und hinten meine Bielefelder Adresse drauf stand, weil ich Inverkehrsbringer bin. Das heißt, als Produzent muss ich das, der das vertreibt, das Produkt kennzeichnen. Man hätte da drauf noch schreiben müssen, wo es tatsächlich dann in dem Moment gebraut wird. Wie gesagt, wusste ich nicht. Und das ist uns dann halt ganz schnell um die Ohren geflogen. Ich kann jetzt einfach mal auch da so 1-2 Anekdoten erzählen. Irgendwann rief mein Vater mich an und sagte mir, hier waren gerade 2 Herforder Vertreter bei mir im Laden und die haben gefragt, ob wir das Bielefelder Flutlicht verkaufen würden und haben Fotos gemacht von der Ware. Und hat mein Vater gefragt, so ja, warum denn oder so? Ja, die müssten die machen. Die haben den Auftrag, in jedem Markt in Bielefeld zu gucken. Da meinte mein Vater so, ja, wisst ihr denn, wer ich hier bin? Nee, warum? Ja, ich bin der Papa von dem, der das macht. Ach, Quatsch. Ne? Also so. Naja, auf jeden Fall wurden auf einmal Fotos gemacht und da wusste man schon, irgendwas wird passieren. Mhm. Und dann kam hinterher eine Abmahnung von der Wettbewerbszentrale, dass ein Mitglied von denen es in Auftrag gegeben hat, dass da unlauterer Wettbewerb wäre. Das waren 4 Seiten, 3 davon waren, warum endlich kein Bier mehr aus Herford, im ersten Fall, in der ersten Version war es unlautere Werbung oder unlauterer Wettbewerb und in der zweiten Fassung war es dann vergleichende Werbung. Eine Seite, wir sollten dort noch kennzeichnen, wo unser Brauort ist, dass die gesehen haben, dass auf unserer Website und so das überall steht und auch da Fotos sind von der Schlossbrauerei Reda und auch sogar ein Link dahin gesetzt war, aber dass es ja auch auf der Flasche stehen muss. Und dann haben die halt gesagt, dass wir das alles einstellen müssen. Und dann habe ich halt angerufen und habe gesagt, ist das denn ein Scherz oder ist das jetzt wahr? Und dann haben die gesagt, nee, das ist alles andere als witzig und kein Scherz. Und dann habe ich gesagt, ich bin gerade ganz frisch am Markt, wenn ich das jetzt machen muss, bin ich sofort pleite. Und es gibt zum Glück ein Gesetz, wo in solchen Fällen eine Schonfrist gegeben werden muss, damit Existenzen nicht daran scheitern. Und deswegen haben die mir 3 Monate Zeit gegeben, um diese Flaschen zu verkaufen.
Das ist ja mal ein gutes Gesetz.
Ja, genau. Ich glaube einige davon. Dann sind wir losgelaufen und ich habe dann einfach bei Facebook so einen ellenlangen Text geschrieben, wo ich das erklärt habe. Und daraufhin wurden die lokalen Medien hier darauf aufmerksam. Und dann hat es sich so irgendwie 2-3 Tage hingezogen. Und dann hat das, glaube ich, irgendwie am Sonntagabend oder so die Münchner Tageszeitung irgendwie online stehen gehabt. Und danach ist das halt wirklich eskaliert. Das kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Ich muss manchmal auch mir nochmal so, ich habe Screenshots von meinem Handy damals gemacht. Da hatten wir einfach über Nacht an die 15.000 Mails, Nachrichten. Die Münchner haben das irgendwie ein bisschen falsch auch dargestellt. Das ist ja manchmal so stille Post. Dann hieß es da nämlich auf einmal, dass wir 160.000 Flaschen verschenken würden. Da war das Interesse natürlich groß. Oh ja, das war wirklich, bis nachts hat das Telefon geklingelt und alle wollten irgendwas und vom WDR in so einer Live-Sendung, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, tatsächlich Heimat und daheim und zu Hause, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so eine Sendung live in Köln. Dann Galileo Mystery, ob das stimmt oder nicht. Und RTL-Nachrichten gelesen von Peter Klöppel. Und um 18:45 oder wann die da laufen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Faktastisch und so. Also wissen, wir haben Interviews geführt für das russische Radio. Und ich glaube, jetzt lüge ich, New York Times oder so, irgendwo, also auf jeden Fall in den USA stand es auch irgendwo, das war einfach unglaublich und eine unfassbar aufregende Zeit, gleichzeitig auch natürlich sehr stressig und auch beängstigend, weil man ja einfach nicht weiß, schafft man es nicht. Und wie gesagt, es war ja auch nicht nur durchweg positiv, sondern auch natürlich öfter mal negativ, dass du gesagt hast, ja, so ein kleiner Spinner beleidigt die Herforder Brauerei. Heute würde ich so natürlich auch nicht mehr machen. Ich fand es damals einfach nur einen witzigen Gag und habe auch nicht gedacht, dass die es überhaupt überhaupt jemand mitbekommt. Wir haben halt ein paar Flaschen verkauft. Ja. Sei es wie es wolle, das gehört zu unserer Geschichte und es hat uns natürlich auch sehr bekannt gemacht zu dem Zeitpunkt. Das hat natürlich jetzt auch nicht nur geschadet, ne?
Ja, aber also damals in der Situation stand ja wahrscheinlich schon dein ganzes Unternehmen mit dem finanziellen Investment und der Leidenschaft und so, die in der Gründung fließt, natürlich schon wahrscheinlich auf dem Spiel auch, oder?
Absolut. Also heute kann man darüber ja schmunzeln, aber damals war das, ich habe das für einen Scherz gehalten. Also ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine Fake-Post oder sowas. Wie kann das sein? Wir haben es ja auch im Internet überall stehen gehabt und nur wegen so einem kleinen Spruch. Wie gesagt, geht man damit ein bisschen locker mit um, aber ich hatte damals gerade meine Freundin auch frisch schwanger. Da kriegst du erstmal kalte Füße und denkst, was passiert jetzt? Dann wird dann ein Prozess gemacht und langjähriger Unternehmer, erstmal habe ich mir wirklich einen guten Anwalt geholt, aber jemand, der für Strafrecht hauptsächlich da tätig ist. Und die sind da mit ihrer Kanzlei Brandy gekommen. Die haben mit uns da auf jeden Fall den Saal gewischt. Ne? Und in 15 Minuten alles entschieden, alle Punkte recht bekommen. Und das war eigentlich der heftigste aller Momente. Dann war das natürlich auch so geschickt auch noch formuliert, dass die Ravensberger Brauerei kein Bier mehr vertreiben darf, solange sie keine eigene Brauerei in Bielefeld haben und auch nichts mit dem Logo oder sonst was bewerben darf. Damit war sozusagen der Name Ravensberger Brauerei verboten, Bielefelder Flutlicht verboten und auch unser Logo. Das heißt, du hast eigentlich kein Unternehmen mehr, du hast einfach nur noch eine Hülle. Und dann wurden wir halt zum Glück hatten wir vorher schon eine GmbH gegründet und die GmbH war vom Urteil nicht betroffen, sondern nur die Einzelfirma. Hm. Und dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt Brust raus und irgendwie da durch und haben einfach alles eingeschwärzt, haben das Black Label rausgebracht, wo nur noch Flutlicht drauf stand und nichts anderes mehr. Und auf jede Art von Werbung, alle Werbemittel, alles vernichtet, alles bezahlen müssen. Da ging es wirklich auch nochmal sehr an die Existenz, weil das hat natürlich alle Budgets zu dem Zeitpunkt gesprengt und ja, dann mit dem Black Label irgendwie es wieder geschafft zu überleben und ja, zum Glück jetzt diese Geschichte hinter uns gelassen.
Was ist aus den ganzen Flaschen geworden? Die habt ihr dann umgelabelt, wenn ich das richtig verstanden habe? Oder bist du die in den Medien standen, dann alle schnell losgeworden?
Die 160.000 sind wir tatsächlich losgeworden. Ja, das heißt aber nicht, dass wir sie, dass sie alle getrunken wurden sozusagen, sondern dass wir die in den Handel verkauft haben. Das war auch deren oder für uns das Wichtigste. Wie gesagt, da ob jetzt jede Flasche davon getrunken worden ist, das kann ich nicht wissen. Aber sie sind zumindest verkauft worden, genau. Haben dann das Problem gehabt, dass diese Etiketten, die davon betroffen waren, die 160.000, danach mussten wir Bier brauen, weil wir die ja gar nicht mehr oder wir hatten Bier gebraut und die mussten dann neu etikettiert werden und dann haben wir schon reagiert und das runtergenommen mit endlich kein Bier mehr aus Herford, aber da stand halt immer noch Bielefelder Flutlicht und sowas drauf und dann hatten wir halt das nächste Problem, weil das wurde dann ja vor Gericht verboten und dann haben wir sie halt neu etikettiert mit den schwarzen Labeln, genau.
Okay, ja. Gut, was los auf jeden Fall. Ich habe jetzt vor einiger Zeit, sag ruhig.
Ich wollte gerade sagen, Krisen kennen wir, also man wächst ja auch damit immer. Ne?
Wachsen ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich vor einiger Zeit gelesen, dass Christoph Harras-Wolf sich an deinem Unternehmen beteiligt hat. Das ist ja ein sehr renommierter Bielefelder Unternehmer, wie ich finde auch ein sehr angenehmer Bielefelder Unternehmer. Wie kam das denn dazu? Wie seid ihr zusammengekommen?
Das ist auch wieder eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Die Sparkasse hat, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht mehr, wie die es genannt hatten, auch so ein Pitch organisiert, dass man vor möglichen Investoren irgendwie pitchen durfte. Und die wollten mich da gern. Das war genau in dieser Phase. Ich glaube, noch anderthalb Monate hatten wir Zeit, um die Flaschen zu verkaufen. Und in der Phase war das. Und die wollten mich da gerne hinholen. Und ich habe abgesagt, weil ich gesagt habe, ich habe gerade wirklich andere Sachen zu tun. Und ich hatte auch keinen Bedarf. Und habe das, ja, war nicht wichtig in dem Moment einfach. Da ging es einfach erstmal um die Existenz der Brauerei. Und dann haben die immer wieder kommen, da sind ganz viele mit Apps und sonst was, wir wollen irgendwas auch haben, ne, was in der Hand halten können und das ist eine schöne Geschichte und habe wirklich bestimmt 3 bis 5 Mal da abgesagt und die haben immer wieder angerufen und ich habe irgendwann gesagt, so, ich habe keine Zeit, um so eine Präsentation jetzt zu machen. Ich habe gesagt, ich komme da gerne hin und rede frei, aber ich kann nichts präsentieren oder so. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, kannst du denn irgendwie eine Planung, irgendwie nur eine Übersicht, was du an Umsätzen erwartest oder sonst was? Habe ich gesagt, ja, kann ich eine Seite mitbringen, haben wir geplant. Und dann habe ich das halt doch lang gemacht. Und war auch ganz nett eigentlich und Christoph war selber nicht da, hat das aber dann hinterher auch auf seinen Schreibtisch bekommen und dann hat er eine Mail geschrieben, ob man sich mal kennenlernen könnte, dass er das sehr interessant findet. Und dann haben wir eigentlich uns über ein Jahr lang immer wieder getroffen und ja, Zahlen angeguckt und wie so die Entwicklung ist und was wir vorhaben. Und ja, dann ist irgendwann dazu gekommen, dass er gesagt hat, ich würde gerne mit einsteigen, würde gerne mit verwirklichen, dass wir eine Brauerei hier in Bielefeld bekommen. Das Schöne ist ja, mit deren Produkten kennen die es ja auch, was in der Hand zu haben. Nicht nur irgendwie IT-Sachen, sondern wirklich, was auch Emotionalitäten bei Leuten wecken kann. Und das fand er einfach so toll. Und ja, wenn ich eine Sache positiv über uns sagen darf, viele reden ja immer auch darüber, dass der Gründer wichtig ist. Und da habe ich ihm auch gesagt, hier hat er einen Gründer, der auf jeden Fall Krisenmanagement kann und nicht nur ein Unternehmen leiten kann, wenn es gut läuft. Und dann sind wir da auf jeden Fall zueinander gekommen. Und das ist auch, glaube ich, für die Brauerei und auch für die Stadt und für mich natürlich das Allerwichtigste, dass er dabei ist. Der ist damit so viel Herzblut bei jederzeit erreichbar. Er trinkt natürlich jetzt auch ganz gerne mal ein Flutlicht, deswegen passt das ganz gut. Aber
ja, top.
Obwohl er tatsächlich, glaube ich, das Abendrot lieber mag, hat er gesagt.
Also ihr seid eure besten Kunden.
Ja, schön. Dafür bleibt einfach die Zeit nicht. Aber nein, es ist wirklich mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ein sehr spezieller Mann und wirklich große Kompetenz und bin ich jeden Tag sehr dankbar für.
Welche Rolle spielt er denn? Also, ich weiß nicht, redet ihr dann irgendwie einmal im Monat so und kriegst ein paar Tipps oder ein bisschen Feedback oder geht das schon ein bisschen ins Operative rein oder wie ist das so?
Also, wir reden, würde ich jetzt erstmal, schwere Frage, mindestens aber einmal die Woche irgendwie miteinander. Ich bin ja alleiniger Geschäftsführer und es wächst und wächst und wächst und es kommen ja immer neue Herausforderungen und ich finde es auch immer, oder dafür bin ich auch so dankbar, dass wir damit im Moment in einem Büro sind, einfach mal sich austauschen zu können, einfach mal Gedanken laut auszusprechen, das hilft ja oft schon. Und da ist Christoph halt auch immer die erste Adresse, den rufe ich dann bei vielen Sachen an, wo ich einfach mal eine zweite Meinung zu hören möchte. Der vertritt natürlich auch unsere Interessen nach außen hin und hilft da überall, wo er kann. Natürlich auch intern mit allen mit Zahlen oder auch da Entscheidungen, soll man da investieren in, ich sag jetzt mal, in einem Ausschankwagen oder nicht. Da ist er eigentlich auch immer am Helfen und am Gucken oder recherchiert auch ab und zu mal, wenn er was gelesen hat und sagt, hier, guck dir mal das an. Und also operativ jetzt nicht, aber bei jeder Frage, die man hat, kann man ihn anrufen und mit ihm da auf jeden Fall freudig diskutieren.
Ja, cool. Das hört sich ja richtig gut an. Du hast vorhin auch schon mal euren neuen Standort erwähnt und das stand ja auch schon ein paar Mal in den Medien. Wie ist denn da jetzt so der aktuelle Stand bei euch in Sachen neuer Standort oder Selbstbrauen und was damit so zusammenhängt?
Ja, also da hat uns natürlich die Corona-Krise auch ein bisschen zeitlich nach hinten geworfen. Wir waren eigentlich relativ positiv, dass wir so nächstes Jahr im Mai fertig sein werden. Dadurch, dass natürlich auch jetzt beim Bauamt und überall anders die Leute natürlich jetzt auch weniger arbeiten können, trifft uns das natürlich auch. Wir denken immer noch so Richtung August, Oktober nächsten Jahres, dass wir da fertig sein werden, dass da die ersten Sude gebraut werden. Genau, der Standort ist ja an der Herforder Straße 285, was natürlich auch wieder ein ganz witziger Zufall letztendlich ist, dass die Ravensberger Brauerei an der Herforder Straße landet. Aber so sollte es vielleicht ja auch sein. Aber genau, Christoph ist da auf jeden Fall mit den Architekten dran und dann geht es als nächstes eigentlich daran, die Gerätschaften, die Tanks, das Sudhaus, alles zu bestellen. Aber dafür müssen wir jetzt erst den Bauantrag dann durchhaben, damit das auch zeitlich alles dann passt. Ne? Aber läuft auf jeden Fall sehr intensiv da alles und ist auch, glaube ich, der optimale Standort für uns. Wir möchten ja auch da ein paar Gäste empfangen können, dass die Leute auch direkt frisch gezapftes Bier vom Tank trinken können. Also dann kann man halt auch nirgendwo frischeres Bier in Bielefeld bekommen und dann können wir halt die Leute dahin holen. Und deswegen ist Herforder Straße eigentlich eine Top-Adresse für uns.
Jetzt habe ich zum Abschluss noch ein, zwei Fragen. Ich habe jetzt ein paar Mal bei anderen Sachen gelesen, dass sich jetzt durch Corona das Geschäftsmodell ändert und irgendwie viel schneller digitalisiert und so weiter und so fort. Mhm. Inwieweit betrifft das euch denn auch? Also ist für dich jetzt irgendwas anders? Macht ihr nachher irgendwas digitaler oder so? Wenn man es schon sagen kann.
Also wir haben ja eigentlich ein Geschäftsmodell, man muss sich das so vorstellen, wir sind ja bei den anderen Bieren vergleichsweise ein kleines Unternehmen. Oft ist es so, dass eine Brauerei sagt, hier, wenn du mein Bier X verkaufst bei dir im Supermarkt, hast du ja eh schon deine Marge vom kaufst du im Großhändler ein und verkaufst es weiter. Und dafür, dass du das nochmal kaufst, verkaufst, kriegst du nochmal von uns eine Summe X, man nennt das rückvergütet, um sich da gute Positionen zu sichern, um es attraktiv zu halten für den Händler, dass er auch genau dieses Bier verkaufen will. Das können wir natürlich alles nicht und deswegen müssen wir immer viel bei unserem Kunden, also bei dem Getränkehändler sein, um da natürlich darauf zu achten, dass wir auch dann eine kleine Präsenz haben, um mit dem zu reden, um den die Produkte, die sind einfach erklärungsbedürftiger. Das heißt, wir müssen viel draußen sein. Jetzt gerade geht das nicht. Die Jungs, die bei uns Vertrieb machen, telefonieren jetzt mit den Leuten und liefern dann nur aus bei Bedarf und Bestellung und besuchen nicht mehr, um mit den Sachen abzusprechen. Das heißt, wir haben generell nicht so die große Chance, digital zu arbeiten. Wir sind natürlich jetzt auch mehr im Homeoffice dann und telefonieren mit Skype oder sonst was, was jetzt wahrscheinlich jeder andere macht. Da ist generell bei uns nicht so der große Bedarf. Deswegen passiert da bei uns ehrlich gesagt nicht so viel. Also Geschäftsmodell verändern, manche liefern jetzt ja aus oder so. Wir haben einfach entschieden, dass wir jetzt alle Kraft gerade in From OVL with Love stecken, damit zu helfen. Und im Handel kann man ja weiter unser Bier kaufen, wenn man das unterstützen möchte.
Ja. Zum Abschluss frage ich immer gern noch nach einer amüsanten Anekdote. Ich gebe zu, es waren schon, war schon ein paar amüsante Sachen dabei, aber vielleicht hast du noch zum Abschluss eine amüsante Anekdote aus deiner bisherigen unternehmerischen Tätigkeit oder auch im Zusammenhang mit Bielefeld.
Oh, auch noch amüsant. Ich habe so wenig zu lachen, man wird so schnell verklagt.
Interessant geht auch.
Also, das ist echt schwer. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich kann erst mal sagen, dass ich eigentlich die berührendste Anekdote erst vor ein oder zwei Tagen hatte. Das war jetzt aber auch From OVL with Love geschuldet. Wenn Leute dann einfach ganz aufgebracht dann anrufen und also nicht Leute, sondern Gastronomen und wirklich mit zittriger Stimme sich bedanken, weil man denen gerade ermöglicht hat, die Miete zu bezahlen und noch eine Mitarbeiter, das ist eigentlich mehr wert als jeder Umsatz oder alles andere, was man so erleben darf und kann. Das hat mich schon sehr berührt, muss ich zugeben. Das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Aber eine lustige Anekdote.
Ja, es war auch okay. Akzeptiere ich.
Okay, das freut mich.
Cool, dann sage ich erstmal vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin und jetzt erstmal ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch und bleib gesund und munter.
Ja, mache ich und du hoffentlich auch. Bis dahin, ne?
Ja, ciao, ciao.